Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da sind. Auf der Ferien zurück, die einen, braun gebrannt. Die heutige Predigt steht unter dem Thema, warum tust du, was du tust? Warum machst du das, was du machst? Aber bevor ich einsteige, habe ich noch etwas anderes, was ich euch kurz sagen will. Ihr wisst ja, letzte Woche war der 8.8.18. Das ist ein Datum, wo viele gehen heiraten, weil auch dann der Ehemann das Datum nicht vergisst. 8.8.18. Aber am 8.8. war auch noch ein anderes Hochzeit. Am 8.8. Da haben die beiden da ganz rechts auf dem Bild geheiratet. Wer kennt sie? Inge und Ebi haben am 8.8. ihren 48. Hochzeitstag gehabt. Wow. Herzlichen Gratulation. »48 Jahre geheiratet. Super.« Wie schon gesagt, warum machst du überhaupt das, was du machst? Für die heutige Predigt habe ich eine Textstelle aus dem Matthäus-Evangelium ausgewählt, und zwar aus dem Kapitel 20, die Verse 25 bis 28. Und ich hätte die gerne gerade am Anfang vorlesen. Das ist eigentlich die Textstelle, wo es um ihre Predigt geht. Ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll dem anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. In unserer Kultur sind christliche Werte zwar tief verankert und bilden eigentlich das Fundament von unserer Gesellschaft. Das Fundament, wo unsere Gesellschaft darauf aufgebaut ist. Wir merken aber alle, dass die Werte an Bedeutung verlieren und dass wir als Christen manchmal mit unseren Standpunkten fast ein bisschen exotisch wirken. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Wir glauben an einen Schöpfergott. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Wir glauben an einen lebendigen, allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott von der Bibel. Ich bin der Herr, der Gott über alle Menschen. Nichts ist mir unmöglich oder nichts ist für mich unmöglich. Wir sind wie Schaf, was ich manchmal auch verirren könnte. Der Herr ist mein Hirte oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und wir sollen uns demütigen lassen. Wenn dir jemand eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Und wie wir es auch schon im Text gesehen haben, wir sollen dienen. Wer gross sein will, der soll den anderen dienen. Und dann sollen wir auch noch dienen. Im Dienst vom Herrn und das natürlich für Gottes Lohn. Ich bin unterdessen in einem Alter, wo ich mir überlege, wie lange darf ich noch oder muss ich noch arbeiten. Es sind noch ein paar wenige Jahre bis zur Pension. Es ist noch eine gute Gelegenheit, um sich mal selber zu reflektieren. Warum mache ich überhaupt das, was ich mache? investiere ich meine Zeit richtig? Was ist mir überhaupt wichtig? Und was sind die Motive für das, was ich mache? Und um das geht es eigentlich in der heutigen Predigt. Bevor wir jetzt aber im Detail auf diese Textstelle eingehen, ist es noch interessant, um zu sehen, wie dann der Kontext ist. Also wo ist diese Stelle eingebettet, dass wir das noch ein bisschen besser verstehen. Und darum fange ich im Kapitel 20 ein paar Verse vorher an, und zwar im Vers 18. Dort heisst es: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Also Jesus hat da seinen Jüngern schon zum dritten Mal gesagt, was wird passieren. Und jetzt sind sie unterwegs nach Jerusalem, wo dann das wird kommen. Aber die Jünger haben überhaupt nicht gecheckt, um was es geht. Und es gibt im Lukas genau dieser Begebenheit einen Vers, wo dort steht: Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Also sie haben es nicht gecheckt. Er hat es zwar schon dreimal gesagt, aber irgendwie haben sie nicht verstanden, was Jesus wirklich mit dem gemeint hat. Und dann, als nächster Vers kommt die Stelle da, was heisst: Da kam die Frau von Zebedäus mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Was willst du? Fragte er. Und sie antwortete: Wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre meinen beiden Söhnen die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Das ist eine witzige Szene, muss ich mir das vorstellen. Da kommt also die Mami von den beiden Aposteln, vom Jakobus und vom Johannes, die kommen zu Jesus, sich nicht ehrfurchtvoll nieder und stellt dann die Bitte, dass ihre beiden Jungs, wenn dann einmal Jesus auf dem Herrschaftsthron sitzt und er regieren wird, dass sie nachher Ehrenplatz haben rechts und links von Jesus. Es war irgendwie die Ansicht, dass das, was die beiden gemacht haben für Jesus, dass sie so viel gegeben und alles für Jesus gegeben, dass das eigentlich müsste jetzt der angemessene Lohn sein für ihre Dienste, wo sie für Jesus gemacht haben. Man wünscht sich ja nur das Beste für seine Kinder. Und das alles haben auch die anderen mitgehört. Alle haben das mitbekommen, was die beiden da verlangt haben mit ihrer Mutter zusammen. Und was sagt Jesus nachher aufgrund von dem? Jesus hat gesagt: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da für euch wünscht, denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Ja, das können wir, antworteten sie. Also mit seiner Antwort lässt Jesus schon mal erkennen, dass die Idee mit den Ehrenplätzen offensichtlich nicht nur die Bitte der Mutter war. Naja, die beiden Jünger haben das wollen. Sie sind nämlich zusammen mit der Mutter sind sie zu Jesus gekommen. Und wahrscheinlich war es sogar so, dass sie die Mutter vorgeschoben haben, um die Frage zu stellen, damit sie selber nicht so etwas fragen müssen. Außerdem sind sie sehr davon überzeugt, dass es für sie überhaupt kein Problem ist, Jesus beizustehen, auch dann, wenn es schwierig wird. Obwohl Jesus also mehrfach gegenüber den Jüngern erwähnt hat, was ihm wird bevorstehen, haben sie wirklich nicht verstanden, was das bedeutet, und sie haben die Tragweite gar nicht können abschätzen von den Ereignissen, die werden kommen. Es ist für uns jetzt relativ einfach, irgendwie auf den Jakobus und Johannes runterzuschauen, dass sie das nicht gecheckt haben. Ich bin aber nicht sicher, wenn ich in der gleichen Situation gewesen wäre, ob es mir nicht genau gleich gegangen wäre. Im Nachhinein ist so etwas einfacher zu verstehen. Und ich bin überzeugt, dass es einige Zeit gedauert hat, nachdem wirklich Jesus am Kreuz gestorben ist, bis sie nah begriffen haben, was da überhaupt abgegangen ist. Wir haben natürlich jetzt einen Vorteil gegenüber dieser Zeit. Wir haben die ganze Bibel. Wir können alles anschauen, nachlesen. Wir haben auch einen Haufen Kommentare und Zusatzhilfsmittel, die es uns ermöglichen, das im ganzen Kontext, im ganzen Abspann von der Geschichte können zu sehen und versuchen zu verstehen. Und doch ist es auch für mich etwas Schwieriges gewesen, zu begreifen, was da überhaupt abgegangen ist, trotz all dem, wo wir eigentlich als Vorteil haben gegenüber den Jüngern. Es hat auch bei mir viel gebraucht, bis ich es verstanden habe. Also ich kann nur für mich reden, ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich das für mich in Anspruch nehmen konnte. Und was sagt Jesus jetzt aufgrund von dem? Jesus sagt zu ihnen, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits mein Vater entschieden. Also Jesus unterstreicht da, dass er sich ganz klar im Willen vom Vater unterstellt und dass er gar nicht daran denkt, die Entscheidung in Frage zu stellen. Außerdem erwähnt er da auch, dass auch die Jünger nicht vor Leid verschont werden. Und so wissen wir, dass Jakobus, der Märtyrer, da gestorben ist später. Er ist verfolgt worden vom König Herodes Agrippa und ist enthauptet worden. Das kann man sogar in der Bibel nachlesen. Das ist der einzige Apostel, wo biblischen Nachweis drin ist, dass er den Märtyrertod gestorben ist. Und vom Johannes wissen wir auch, dass er ist sehr alt geworden. Er hat sicher auch viel Leid erfahren, aber er ist alt geworden und ist in der Verbannung gestorben. Also Leid an dem, von Frieden, also das Leiden ist auch für die Jünger etwas gewesen, was sie erwartet hat. Von dem sind sie auch nicht verschont worden. Das Ganze haben alle Jünger mitbekommen. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört. Also wie kann man auch so etwas wünschen, oder? Sie haben sich sehr geärgert über den Vorstoß von diesen beiden Brüdern. Aber eigentlich hat jeder von den Jüngern wählen, der Erste sein. Und das sieht man auch im Matthäus-Evangelium im Vers 18, hat es eine Stelle, wo das erwähnt ist, wo die Jünger zu Jesus kommen und wollen wissen, wer dann der Größte ist im Himmelreich. Und da haben sie natürlich auch gemeint, sie als Apostel, die so nahe bei Jesus sind, die engste Kreis um Jesus herum, wer wird von uns der Größte sein? Und dann kommt die Stelle, die schon Inge erwähnt hat, wo dann Jesus ein Kind in die Mitte holt und sagt, wir sollen sein wie Kind. Also das war ein Gerangel unter den Jüngern. Und da sieht man auch, irgendwie haben alle nicht begriffen, was eigentlich da ganz genau abgeht. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dieser Stelle, das war so die Vorgeschichte, wo sich die Begebenheit abspielt, wo jetzt ab dem Vers 25 bis 28 kommt und wo man sieht, was ist jetzt die Reaktion aufgrund von diesen Vorkommnissen, die Jesus dann hat. Und er ruft alle zusammen. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Also im Gegensatz zu den 10 anderen Jüngern ist also Jesus keineswegs bestürzt oder ärgerlich über Jakobus oder Johannes. Zumindest geht das nicht daraus hervor. Nein, er nutzt die Gelegenheit, um den Jüngern eine Lektion zu erteilen. Und er ruft alle zu sich. Er macht da ganz ein klares Statement zu den Grossen und Mächtigen der damaligen Welt. Israel war damals an der östlichen Grenze von dem riesigen römischen Reich und ist mit harter Hand regiert worden. Der ansässige Herrscher, das war der Herodes Antipas, er war von den Römern als König eingesetzt, um über den Teil des römischen Reichs zu herrschen. Das war bereits sein Vater, der Herodes der Grosse, Und die ganze Herodes war eine Dynastie, die berüchtigt war für ihren Machthunger und ihre Skrupellosigkeit. In ihrem eigenen Land waren die Juden unterdrückt und haben die Macht von dem König schmerzlich spüren. Von solchen Zuständen sind wir Gott sei Dank weit entfernt. Aber ist es denn heute wirklich so ganz anders? Macht ist sehr eine starke Droge und die entfaltet auch heute noch ungebrochen seine Wirkung. Ob das jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft ist, es gibt eigentlich ganz wenige Personen, die mit einer grossen Machtfülle ausgestattet sind. Und oft ist es so, dass die Entscheidungen treffen von diesen Personen, die uns auch ganz persönlich betreffen und Einfluss in unserem Leben haben. Ob uns das jetzt passt oder nicht, das ist eine Realität. Und darum sollten wir auch regelmässig für unsere Volksvertreter in der Politik und für unsere Vorgesetzten in den Betrieben beten und Gott darum bitten, dass er diesen Menschen mit Weisheit zur Seite steht. In dieser Bank, in der ich arbeite, gibt es eine Bankenbibelgruppe. Dort habe ich auch den Achim kennengelernt. Der Achim hat lange diese Gruppe geleitet. Und wir machen das regelmässig. Wir treffen uns alle zwei Wochen über den Mittag für eine Stunde und beten für Anliegen von der Firma und beten für unsere Vorgesetzten. Und das ist etwas, was mir auch gut tut und wo ich wirklich gern immer gehe in die Gruppe. Ich habe unterdessen die Gruppe sehr geschätzt. Das sind geschätzte Leute, die wir uns regelmäßig treffen und austauschen. Auch für Christen kann Macht zu einer gefährlichen Droge werden. Unsere DNA unterscheidet sich in keiner Art und Weise von anderen Menschen. Wir sind aus dem genau gleichen Holz geschnitzt. Und so gibt es auch Christen, die durchaus Probleme bekommen mit Macht und Macht missbrauchen. Das kommt auch bei Christen vor. Wir leben in dieser Welt und die Welt ist nicht perfekt, genauso wenig wie wir perfekt sind. Der Abraham Lincoln hat einmal Folgendes gesagt: Fast alle Menschen können mit widrigen Umständen fertig werden. Aber wenn du den Charakter eines Menschen prüfen willst, dann gib ihm Macht. Die Grossen und Mächtigen in der heutigen Zeit verhalten sich oft überhaupt nicht anders. Und darum, der Text hat für mich keineswegs an Aktualität verloren. Der ist so aktuell, wie er damals war, wenn auch vielleicht mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Wie geht es jetzt weiter? Jesus sagt, aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil. Wer gross sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Ich hätte gern gesehen, wie die Jünger auf das reagiert haben. Und was ihnen durch den Kopf gegangen ist, wo Jesus ihnen das eröffnet. Sie haben sich die Herrschaft von Jesus wahrscheinlich anders vorgestellt. Sie haben sich sicher erhofft, dass die Knechtschaft durch die Römer endlich ein Ende findet. Und dass die Juden wieder Geschick von ihrem Land selber in die Hand nehmen können. Aber statt Rückeroberung von Macht kommt jetzt die Aufforderung zum Dienen. So soll sie unter Christen. Wer grösser sein will, der soll dem anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Was für eine radikale Umkehr vom Verständnis, wie die Welt funktioniert, damals und auch heute. Der Weg zu der Größe führt über den Dienst am Nächsten und zur gegenseitigen Unterordnung. Du wirst jetzt sagen, das ist jetzt wirklich nichts Neues. Seit 2000 Jahren wird das in allen christlichen Gemeinden predigt. Auf der ganzen Welt sei demütig und diene dem Nächsten. So gehört es sich einfach für einen richtigen Christ. Aber dienen, es lässt sich einfach nicht wirklich cool an. Irgendwie ist das nicht so lässig. Wir wollen lieber Anerkennung, Ehrenplatz und viel lieber wollen wir uns bedienen lassen, als anderen zu dienen. Vielleicht kann man Inge mal ihre 8 Enkel vorbeischicken. Das wäre doch noch cool, oder? Wenn man sich wirklich immer bedienen lassen könnte. Ich möchte dich aber auffordern, mal wirklich einen Blick hinter deine eigene Fassade zu machen. Dass du mit ehrlichem Blick in deine eigene Seele hineinschaust und dich fragst, dich selber fragst und hinterfragst, warum machst du, was du machst? Was sind deine Motive? Wie lebst du dein Christsein? Ob das jetzt am Arbeitsplatz ist oder in der Familie oder in der Gemeinde. Was treibt dich an? Warum machen wir das, was wir machen? Machen wir das einfach, weil wir es uns als Christen angewöhnt haben? Weil wir es schon von Kind auf gehört haben, mit der Muttermilch quasi aufgesogen haben, ein Christ dient, ein Christ tut sich unterordnen. Und was erwartest du dafür, dass du etwas machst? Als freie Kirche, als FEG-Kirche, sind wir darauf angewiesen, dass alle etwas dazu beitragen, dass unsere Gemeinde überhaupt funktioniert. Ohne den Einsatz von euch allen wäre es eigentlich gar nicht möglich, dass wir als Gemeinde überleben können. Wir sind uns im Leitungsteam dessen sehr bewusst. Und ich möchte an dieser Stelle einfach allen von Herzen danken für euren Einsatz, den ihr leistet, treu über all die Jahre, auch in schwierigen Zeiten, wo die Gemeinde erlebt hat, dass sie das gemacht haben, dass es uns überhaupt noch gibt. Also vielen, vielen Dank für das. Aber es ist auch bei uns so. Wir haben keinen Ehrenplatz, wir haben keine Ehrenmitgliedschaften. Wir können auch nicht verhindern, dass es Enttäuschungen gibt. Und wir machen Fehler. Aber wir haben einen Gott, der alles sieht, der uns kennt, der sehr wohl einschätzen kann, was wir in seinem Namen machen oder was eben nicht. Wie wäre es jetzt, wenn man statt von dienen, würde ich von einer sinnstiftenden Tätigkeit reden? Wenn du etwas machst, dann machst du wenigstens etwas Sinnvolles. Und es gibt meines Erachtens eigentlich nichts Sinnvolleres, als in dieser Gemeinde, wo du zugehörig bist, etwas beitragen können. Und warum sollen wir das machen? Der Bill Heibels hat einmal gesagt, weil die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist. Er hat das treffend formuliert. Was heisst das? Da in der Ortsgemeinde ist der Ort, wo wir einen Unterschied machen zu der Welt. Da ist der Ort, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Wir tragen die Hoffnung weiter und sind Teil der weltumspannenden Gemeinde Jesu. Weil Gott durch seine Gemeinde wirkt, weil Jesus selber in seiner Gemeinde baut. Nicht wir. Aber wir können ein Teil davon sein. Wir können ein Teil davon sein, wenn wir mit einer sinnvollen Tätigkeit uns zur Verfügung stellen. Und das ist meines Erachtens ein grosses Privileg. Jesus baut seine Gemeinde selber. Für einen sinnvollen Einsatz gibt es aber ein paar Punkte, die man könnte beachten, die eigentlich immer krassen Widerspruch sind zu dem, was die Welt uns sagt. Also erstens, unsere Treue wird belohnt und nicht unser Erfolg. Wir können nicht immer erfolgreich sein mit dem, was wir machen, aber wir können treu sein. Und das Zweite, was man dazu sagen kann, es ist nicht das Ausmaß von diesen uns gegebenen Gaben oder Fähigkeiten, die wichtig ist, sondern wie wir die nutzen. Nicht jeder hat die gleichen Gaben und nicht jeder hat es im gleichen Ausmaß und das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Frage ist, wie setzen wir das ein, was wir haben? Und es ist auch nicht die Art von dieser sinnstiftenden Tätigkeit, die zählt. Also es ist völlig egal, was du machst, sondern es ist wichtig, in welcher Geisteshaltung wir das machen, was wir machen. Und als vierter Punkt vielleicht noch dazu, es zählt nicht Quantität, sondern Qualität. Also wenn das in der Wirtschaft, mit diesen MBO-Gesprächen, Mitarbeiter an dem ist. Es ist völlig anders. Es ist wirklich komplett anders, als die Welt funktioniert, auf das, was eigentlich in der Gemeinde Wert gelegt wird, wo Gott darauf einen Wert legt. Und wir sind alle da dazu aufgefordert, in irgendeiner Form uns einzubringen. Wie gesagt, nach diesen individuellen Gaben und Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, nein, ich bin schon älter und ich kann doch gar nicht mehr. Aber du kannst immer noch beten. Solange du lebst, kannst du in der Gemeinde sinnstiftende Tätigkeiten wahrnehmen. In jeder Lebenslage, wo du bist, jeder nach seinen Möglichkeiten und nach seinen Gaben, die er hat. Ob das jetzt im Verborgenen ist oder eine Aufgabe, die jeder in der Gemeinde sieht, es geht überhaupt nicht darum, was wir selber oder die anderen in der Gemeinde über sinnstiftende Aufgaben, wie das beurteilt wird. Es geht einzig und allein darum, wie Gott das beurteilt. Und darum wirf mal einen Blick hinter deine eigene Fassade und frag dich selber nach dem Motiv für das, was du machst oder eben auch nicht machst. Machtspiel und gespielte Frömmigkeit schadet dir selber und schadet der Gemeinde und haben eigentlich überhaupt keinen Platz. In Matthäus 6, Vers 1 heißt: Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Damit kommen wir schon zum letzten Vers von dieser Predigt, und zwar ist das der Vers 28 aus dieser Textstelle, wo Jesus eben sagt: Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus hat nichts von seinen Jüngern erwartet, wo er nicht selber bereit war, zum Gehen. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, zum Dienen, Helfen, Heilen und Lehren. Er, der alle Macht besitzt, der Herrscher vom Universum, kommt auf die Erde, um den Menschen zu dienen. Das sind alles Beispiele, die man unzählige davon in der Bibel findet, und wir können über Jesus nachlesen. Und wo wir auffordert sind, ihm ähnlicher zu werden und seinem Beispiel zu folgen. Aber es gibt eine ganz klare Grenze, wo wir einfach nur mit Ehrfurcht anerkennen können, dass es wir da mit Gott persönlich zu tun haben. Wir haben nicht den Hauch von einer Chance, ähnlich wie Gott zu werden. Jeder Versuch wird kläglich versagen. Jesus ist gestorben, frei von Sünde, am Kreuz für unsere Sünde. Sein Blut ist das Lösegeld, das für unsere Sünde gezahlt worden ist. Ohne eigenes Zutun können wir das als Geschenk für uns in Anspruch nehmen. Es ist reine Gnade, ein unvergleichlicher Akt, der es jedem Menschen ermöglicht, zu Gott zu kommen und das ewige Leben überzukommen. Wer das tief in seinem Herz verstanden hat und für sich in Anspruch nehmen kann, der wird sinnstiftende Tätigkeiten im Reich Gottes finden und sie auch mit Freude machen. Schliesslich möchte ich die Predigt mit einem Zitat von der Thérèse von Lisieux. Das war eine französische Ordensschwester, die im 19. Jahrhundert gelebt hat. Und sie hat es aus meiner Sicht sehr treffend formuliert. Sie hat Folgendes gesagt: Der Herr verlangt von uns keine grossen Taten, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Er braucht unsere Werke nicht, sondern allein unsere Liebe. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir das Vorrecht haben, dass wir hier im Land leben dürfen, wo wir frei von Bedrängnis können Gottesdienst feiern und über dich reden. Danke, Herr, dass wir hier in Albis reden, in dieser Gemeinde für sie, ein Teil von deinem Reich sein auf Erden, wo du Gemeinde nennst. Danke, Herr, dass jeder von uns ein Teil davon sein kann. Herr, schenk du uns einfach die Einsicht und die Weisheit, dass wir erkennen, was wir machen und was wir nicht machen, ob das von dir auch Bestand hat. Danke, Herr, bist du bei uns. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der heute Morgen da war. Danke, dass du mit uns mitgehst in die neue Woche, dass du uns hilfst, auch zu überlegen, wo können wir sinnvolle Tätigkeiten in deinem Reich machen, wo willst du uns haben, an welchem Platz siehst du uns, Herr. Danke für deine Liebe zu uns, die du hast. Amen.